Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Das ist das Rasengeflüster. Eigentlich wollte ich zum Wochenstart gar keine Ausgabe machen, wollte was dann später in der Woche zum Super Bowl machen und dann natürlich Bundesliga-Vorschau. Und da bekommt man am Montag früh eine ganz nette Nachricht per WhatsApp. Hast du nicht Lust, heute noch einen Podcast zu machen? Das schlägt man auch nicht aus, wenn man den Mann, der offenbar die beste Pastasoße von Dresden, Sachsen, vielleicht auch Deutschland macht, in der Leitung hat. Hallo und guten Abend, Benny Kirsten.
Ja, schon wieder. Und wir begrüßen natürlich auch einen der besten Radioreporter unseres Landes, möchte ich schon ganz sagen, der ein tolles Intro macht und mir viel, viel Geld gezahlt hat, dass ich diese SMS verfasst habe. Ja, aller Ironie.
Ja, aber ich habe mich gefreut. Sag mal, Sarah K. hat ja geschrieben via Instagram, dass du die beste Pastasoße machst. Kannst du das Geheimnis deiner Pastasoße verraten und wie du sie zubereitest und warum die so gut ist?
Das ist kein Hexenwerk. Erstmal habe ich natürlich lange Zeit gehabt, die zu verfeinern. Mhm. Also ungefähr seitdem wir eigentlich in Dresden gebaut haben oder ein bisschen außerhalb von Dresden gebaut haben, koche ich auch sehr, sehr gerne. Sarah hat sich ja zum gleichen Zeitpunkt mit meinem Weggang damals selbstständig gemacht und da habe ich dann öfters mal das Mittagessen gekocht und das hat ganz gut funktioniert und so konnte ich halt immer nach und nach immer ein bisschen dran feilen und es ist tatsächlich eine Entwicklung, ne? Es ist wirklich alles fast milchfrei, weil wir trinken und essen eigentlich kaum noch Milchprodukte so und da habe ich mich ein bisschen arrangiert mit.
Das entdeckt man ja jetzt häufiger, dass viele, auch Sportler, sagen, auf Milchprodukte verzichte ich. Hat das bei dir gesundheitliche Gründe oder hast du Ernährungsberatung gehabt oder welche Hintergründe hat das?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass wir es ist ja schon so lange her, also 2013 hatte ich häufig Probleme mit Entzündungen und Reizungen. Mhm. Wir hatten ja letztes Mal in der Folge schon besprochen, dass ich halt immer an die Grenzen gegangen bin. Und du musst dir das so vorstellen, dass der menschliche Organismus ist wie ein Motor, ja. Und der möchte dann natürlich dann, also unsere Motoren sind Hochleistungsmotoren und die kannst du dann nicht mit normalem Bleifrei tanken, sondern da musst du halt super plus tanken. Ja, du lachst jetzt drüber, aber so ungefähr wurde mir das erklärt. Und dann habe ich halt mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Es gibt extreme Fälle von Ernährung und da kennst du ja auch den einen oder anderen Fußballer, der da wirklich extremer ist, also auch mit komplett kein Zucker und schon seit Jahren nicht. Und gibt ja auch heutzutage Frutaner und ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu ernähren. Aber ich habe damals gesagt, ich versuche das, was mir einfach in meinem Leben auch keine Qualität wegnimmt. Also zum Beispiel, ich esse natürlich trotzdem Käse, ja, aber also jetzt wirklich reine Kuhmilch habe ich damals aufgehört zu trinken und zu konsumieren, einfach weil das den Körper mehr übersäuert hat. Und habe halt dann auch mal so, also ich trinke zum Beispiel seitdem auch keine Cola mehr. Ich bin seit 8 Jahren jetzt Cola-frei.
Echt? Ich kann auf Cola, wirklich, also Benni, es gibt den Schokoladenaufstrich, der mit N auf anfängt und mit Teller aufhört und die Cola. Darauf, das sind zwei Sachen, auf die ich nicht verzichten kann. Wirklich, wenn die Ernährungsberaterin bei mir ins Hause käme und sagen würde, Jens, Cola und Schokoladenaufstrich, dann würde ich sagen, nein, alles, aber bitte nicht das.
Ja, aber ich meine, wie ich es gerade schon gesagt habe, ja, man irgendwie findet man überall seinen Bereich, wo man sich wohlfühlt. Ne? Also ich habe gerade so Frutana, ich glaube, das heißt Frutana, ich bin mir nicht ganz sicher, ich möchte auch nicht irgendwas erzählen, aber man findet sich ja da irgendwie wieder und kann sich damit sehr, sehr gut identifizieren. Und damals war es bei mir einfach so, dass ich gesagt habe, wow, das hatte sofort Effekte. Ja, ich habe die Cola weggelassen, ich habe die Milch weggelassen und für mich war es dann einfach irgendwie, ja, ich konnte einfach nochmal einen Schritt, irgendwie nochmal ein Level hochgehen und habe dann halt mich auch ein bisschen ausprobiert, habe auch mal versucht mit Smoothies und so weiter, aber irgendwie bin ich dann so ein bisschen da hängen geblieben und habe aber zum Beispiel auch, ganz wichtig, qualitativ hochwertigeres Fleisch gekauft. Das war mir wichtig und das machen wir heute noch. Also wenn man sich das leisten kann, dann sollte man an sowas nicht sparen und das ist, da spare ich lieber dann an anderen Dingen als am Qualität des Fleisches.
Das finde ich sowieso ganz, ganz wichtig. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland sehr günstige Lebensmittelpreise haben und da
auf
wird auch gerne auf den Cent geguckt und gesagt, nee, das muss noch 10 Cent weniger sein, wenn du da in andere Länder schaust, also auch in Nachbarländer bei uns.
Oder USA.
Ja, definitiv.
USA, ey, wir waren ja damals in San Francisco.
Ja.
Und du denkst dir ja dann auch so, ja komm, gehst du mal da und da Mittagessen oder gehst du mal da Abendessen oder ey, geh mal Sushi essen in San Francisco. Da bist, ey, wir haben auf die Karte geguckt draußen und dachten so, okay, gut, da war das $60 Parken pro Tag ein Witz.
Mhm.
Ja, also das war dann schon eine ganz andere Hausnummer. Das habe beschäftige mich ja viel damit und gerade was die USA betrifft und habe dann halt auch rausgefunden, dass dieses Organic Food halt eben einfach wirklich einfach mega teuer ist im Verhältnis, aber das ist, so sind die Amis, ne?
Entweder ganz oder gar nicht. Also entweder Fast Food, aber dann auch, dann ist es auch günstig oder eben richtig exzessiv gesund. Und da kostet es dann eben auch $2.50 mehr.
Wenn es bei den $2.50 wäre,
gehe
ich gerne mit. Ja. Ich weiß, wie du es meinst, aber ich finde es gut, dass man sich auch darüber unterhält, weil wir in Deutschland, glaube ich, auch einfach den Markt dafür vielleicht nicht haben. Ich weiß nicht, ob wir das möchten, aber ich habe hier einen tollen Fleischlieferanten in Dresden. Das ist, wer das gerne wissen möchte, kann mir auch gerne bei Instagram mal schreiben. Muss ich ein bisschen detaillierter hingehen, wie ich dazu gekommen bin. Aber ich finde es einfach wichtig, ja, dass man auch weiß, okay, dass die Kuh oder das Rind, das kommt hier von unseren Weiden irgendwie und ja, man muss jetzt nicht jeden Tag Fleisch essen oder wir essen auch nicht jeden Tag Fleisch, aber wenn, dann sollte es schon eine gute Qualität haben, denke ich.
Finde ich auch. Da können wir auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausführlicher reingehen irgendwann, weil ich finde, das ist sehr interessant. Ich krieg das ja auch mit, das interessiert auch die Leute. Gerade die Ernährung, wie sich Sportler ernähren. Wir hatten ja auch eine Podcast-Folge mal, Ernährungsberaterin, die Menge macht das Gift.
Ja.
War sehr interessant und da sind wir auch so ein bisschen in die Tiefe gegangen. Das ist auf jeden Fall interessant. Und jetzt verrate aber trotzdem noch mal das Geheimnis deiner Pastasoße.
Ach Mann, ich kann dir gar nicht sagen, ob es das wirklich ist. Schmeckt halt mehrmals ab. Mhm. Und gerade wegen der Kinder und so. Ich lasse halt den Mozzarella in der Soße zerlaufen. Also das bekommst du gar nicht mit. Das bekommst du ein bisschen später mit dem Geschmack, ja. Aber es ist wirklich so, dass ich versuche, den Mozzarella in der Soße ganz leicht aufzulösen und den sozusagen mit der Soße ein bisschen so zu kochen. Und aber das wirklich, dass ich würde jetzt nicht bezeichnen, dass ich ein super Koch bin. Sarah mag die Soße und meine Kinder essen sie auch. Und bis jetzt hat sich niemand beschwert, aber ich würde mich jetzt nicht als brutalen Koch bezeichnen, weil dafür bin ich dann doch noch zu amateurhaft in gewissen Dingen. Aber wir haben einen Thermomix, der macht viele Dinge einfacher, muss man auch sagen. Wir haben auch viel, viel bewusster dadurch eingekauft und auch die Garantie, dass Essen auch wirklich schmeckt. Nur mit dem Thermomix ist es wirklich einfach. Ich möchte keine Werbung machen, weil sie natürlich mich dafür nicht bezahlen. Nein, das war ein Witz. Das kann man sich schon mal so als Ziel setzen, aber es macht tatsächlich einiges einfacher.
Mensch, wenn wir noch diese Kochsendung hätten, für die ich damals übrigens viel Kritik bekommen habe von der Hardcore-Dynamo-Fans. Jetzt kochen die noch, die sollen Fußball spielen und der Reporter soll nicht kochen. So, wenn wir die noch hätten, dann würden wir vielleicht mal zusammen kochen. Also,
Aber Jens, du bist doch jederzeit bei mir zu Hause eingeladen.
Ja, wir wollten sowieso irgendwann mal grillen. Also das
wir
nehmen wir uns.
Mal
und
grillen,
da machen wir dann auch wirklich mal einen Podcast, wo wir uns gegenübersetzen. Weil momentan ist ja schwierig mit dem Gegenübersetzen. Wir feilen auch noch an der Qualität. Wir haben da noch ein paar Ideen.
Es tut uns leid. Es ist nicht anders möglich. Wir haben noch nicht die Umsätze,
es gibt verschiedene Möglichkeiten da. Es gibt auch so Podcasts, Apps und so, aber wir sind noch nicht dahinter gestiegen. Manchmal fiept es dann und wir wollen eine Stunde lang fiepen auf dem einen Ohr, wollen wir versuchen zu vermeiden. Du, sag mal, Winterwetter war jetzt am Wochenende angesagt. Du bist ja auch begeisterter Schneeschipper. Kriege ich ja bei dir auf den sozialen Netzwerken mit und bei dir schneit es ja dann oben auf dem Lande gerne noch mal ein bisschen mehr. Hast du schön Schnee geschippt? Hast du einen Schneemann gebaut?
Ja, aber ich möchte kurz nochmal einhaken, bevor wir auf das Thema weitergehen. Ich finde es ja immer toll, du guckst ja scheinbar sehr oft meine Stories und so. Die waren ja früher immer noch ein bisschen lustiger und auch ein bisschen offener, obwohl ich mir sagen muss, dass mir gerade in der jetzigen Zeit mir so ein bisschen der Hang zur Komödie ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir dann doch tatsächlich.
Das sagt der Richtige, der empfiehlt, dass man Rasengeflüster nur auf dem Klo hören kann. Also bitte.
Ja, das sind ja einzelne Dinge, aber du kennst das, du folgst mir seit den ersten Tag und ich war früher doch weitaus sarkastischer, was ja auch mitunter immer mal auch zu bestimmten Reibungspunkten führt und trotzdem Ja, ich finde, gerade in sozialen Medien sollte man sich auch ein kleines bisschen selbst auf die Schippe nehmen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ja, wenn man auf dem Klo halt irgendwie mal ein paar Minuten Zeit, da kann man sicherlich unseren Podcast mal anhören. Aber auf der Toilette kommen aber auch eigentlich immer die besten Ideen, muss man sagen, weil man da Ruhe hat.
Ja, aber ich finde auch beim Duschen.
Siehst du, und ich dusche nicht so gerne, weil ich...
Echt? Bist du so Badewannentyp?
Nee. Wenn ich zu Hause bin, ja. Echt? Aber natürlich sonst, es wäre komisch, wenn ich jetzt bei Dynamo in der Badewanne immer liegen würde.
Ich gerade sagen, hast du noch den Spiel? Nee, Benny ist schon weg, der duscht. Nee,
der badet nur. Nein. Ich stelle mir es gerade bildlich vor. Ja, also ich bin wirklich ein Bader zu Hause, weil da das sind halt meine Minuten, da habe ich auch ein bisschen Ruhe. Hm. Das ist ganz cool so, aber das... Vielleicht liegt das bei uns in der Familie, ich weiß es nicht.
Ach, der Papa badet auch lieber als...
Nee, meine Mutter, glaube ich, eher.
Okay. Was man so alles erfährt. Winterwetter. So, jetzt haben wir jetzt
ja,
nicht...
Ja, Winterwetter, genau. Ja. Ist ja absolute Wahnsinn. Ich hatte mich ja tierisch gefreut auf den Freitag, weil ich durfte nämlich vor Ort... Ich hätte eigentlich vor Ort sein dürfen für das MDR.
Okay.
Und hatte mich das schon sehr, sehr gut drauf vorbereitet. Und dann kam so ungefähr so 2 Stunden vorher, dann rief mich nämlich jemand an, ein kleiner Insider von mir. Ja, fällt aus. Scheiße, dachte ich so. Und dachte, Mann. Und dann wollte der MD aber trotzdem noch was machen. Also muss ich trotzdem runterfahren.
Mhm.
Und es war natürlich schön, das ganze Stadion total dunkel und eigentlich so 1,5 Stunden vor Anpfiff. Und habe mir dann ganz kurz noch ein bisschen was abgedreht. Aber ich hätte das so gerne gesehen und hatte mich mega gefreut. Aber dafür darf ich am Samstag vor dem FCM-SGD-Spiel die Pre-Show im MDR mitmachen. Und da freue ich mich auch schon tierisch.
Pre-Show von zu Hause aus oder fährst du extra
ja,
nach Magdeburg? Oder,
nein.
Das stellst du dich vor das Habe-Stadion?
Nein, das ist da letzte Woche ein bisschen untergegangen. Natürlich aufgrund der momentanen Corona-Situation ist das halt beim MDR sehr stark eingedämmt.
Überall,
ja,
Benni.
Ja, auch, aber bei Magenta zum Beispiel sieht man ja häufig noch jemanden so im Co-Kommentatorenbereich oder in, wenn sie im Studio sitzen, aber das haben wir runtergeschraubt. Aber deswegen versuchen wir Alternativen zu schaffen, auch ein kleines bisschen das zu nutzen, moderner zu werden, glaube ich auch, dass man jetzt auch viele über die App macht, die auch übrigens hervorragend ist, also kann ich jedem bloß empfehlen, gerade was den ostdeutschen Fußball angeht. Ich habe sie selber und bin total überzeugt von. Und da laufen halt auch die ganzen Webshows und da freue ich mich, dass ich so ein tolles Spiel vorher schon begleiten darf.
Muss man mal wirklich sagen, also was die Kollegen da auch täglich auf die Beine stellen, ist wirklich stark, wenn man da so als Gesprächspartner ranholt. Hut ab, ja. Muss man einfach mal
auf jeden
so sagen.
Fall.
Und aus der Not eine Tugend gemacht, aus dieser Corona-Not. Hast du den Rasen gesehen am Freitag?
Nee, aber ich habe das auch dann nochmal im NDR auch gesagt, dass natürlich so ein Platz, ich verstehe, wenn viele Fans dann das vielleicht nicht so direkt auf Anhieb verstehen können, dass ein Spiel ausfällt und dann erst mit mehr Argumenten dann am Ende dann überzeugt werden können. Aber man muss sich das dieses Jahr wirklich so vorstellen, dass die Verletzungssituation alleine im Januar, glaube ich, fast 30% mehr Verletzungen als im vergangenen Jahr passiert sind. Und das hat natürlich auch mit vielen Dingen zu tun, unter anderem natürlich auch mit dem Wetter. Und wenn man jetzt auf einem Platz spielt, der zum Teil auch unter Wasser ist, weil die Rasenheizung läuft, der Schnee kommt drauf, der taut, das Wasser kann so schnell nicht ablaufen. Da ist die Gefahr natürlich auch da, dass ein Spieler sich verletzt. Und gerade in so einer Situation darf man das nicht unterschätzen. Und ich stelle mir vor, man hätte gespielt und man hätte vielleicht verloren oder man hätte katastrophal gespielt, man hätte keinen geraden Pass spielen können, dann wär auch keiner zufrieden gewesen. Also es ist so irgendwie so ein Mittelweg. Aber man muss hier ganz klar für die Spieler entscheiden, weil du willst ja Fußball spielen unter normalen, regulären Bedingungen und nicht nur, weil damit irgendwie ein Spiel stattfindet. Dann auf einem halben Pfützenplatz, das macht aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Sinn. Und ich weiß ja, aus Torhüter-Sicht ist es noch schlimmer, weil man einfach nicht die Bälle bekommt. Und wir haben ja auch das Problem, dass wenn wir die Bälle anders bekommen, als man das ursprünglich gewöhnt ist, natürlich auch zu Fehlern neigt. Und am Ende will ja auch keiner hören, dass es wegen dem Platz ist. Also ich kann es verstehen. Ich kann beide Seiten verstehen. Aber trotzdem, ich bin natürlich eher ein bisschen pro Spieler.
Ja, die Fans können ja momentan eh nicht ins Stadion, die hätten ja auch nur von zu Hause aus zusehen, zuhören können,
genau.
Also von daher, ja, geht's mit diesen Absagen jetzt eher noch, also gerade bei diesen kurzfristigen Absagen und ich durfte mir neulich auch wieder erklären lassen, was die Funktion einer Rasenheizung ist, als es wirklich die Woche davor auch so geschneit hatte, dass die Rasenheizung eben nicht dazu dient, den Schnee wegzutauen, sondern dass sie dazu dient, dass der Boden nicht gefroren ist, richtig?
Ja, richtig. Das ist natürlich korrekt, weil so viel Schnee würde er ja gar nicht wegtauen kriegen. Weil man hat immer das Gefühl in der Rasenheizung, dass man sich da drauflegt und der Platz ist warm.
Richtig.
Das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Also die Rasenheizung sorgt dafür, dass der Platz so eine Temperatur hat, dass einfach kein Frost in den Boden geht. Weil man müsste sich immer vorstellen, so ein Stadion hat natürlich eine etwas größere Quadratmeteranzahl als das heimische Wohnzimmer. Also wenn man da eine Fußbodenheizung laufen lässt, dann ist das sicherlich noch wirtschaftlich zu vertreten. Bei einem Fußballplatz sieht das ein bisschen anders aus. Wenn die auf 25 Grad geheizt wird, das kann man, glaube ich, ganz, ganz schwierig bezahlen. Hm. Und noch dafür sind natürlich die Energiekosten würden explodieren. Und man stellt sich das einfach mal vor, dass irgendwie der Platz so mollig warm ist. Das, glaube ich, ist sehr amüsant. Aber man muss sich das ja vor ein paar Jahren, vor 15, 20 Jahren, da gab es in der dritten Liga natürlich keine Rasenheizung. Also ich habe auf gefrorenen Plätzen zum Teil noch gespielt. Sogar zu unserer Zeit haben wir in Burghausen haben wir auf einem Platz gespielt, der auf einer Seite gefroren war, auf der anderen weich, weil die Rasenheizung bloß auf einer Hälfte funktioniert.
Ja, frag mal deinen Papa. Der in der DDR-Oberliga, da wurde auf Schnee gespielt. In Aue, da hat es von November bis Mitte März, da lag nur Schnee. Und roter Ball. Ich erzähle von früher.
Da freut sich mein Vater wieder, weil er sagt, er war der härteste von allen.
Ja.
Der war derjenige, der sonst was erlebt hat und alles war so schlimm wie damals, heute nicht mehr. Und ich kann das nicht mehr hören. Das war damals anders. Der Fußball war eine ganz andere Geschwindigkeit gehabt. Der hatte eine ganz andere taktische Schwerpunktsetzung. Das kannst du mit heute gar nicht mehr vergleichen. Stell dir mal vor, ein Cristiano Ronaldo würde auf Schnee spielen.
Das Exempel würde ich mir gerne anschauen. Also an deine Zeiten jetzt nochmal. Du hast gesagt, du hast solche Spiele natürlich und solche Jahreszeiten ja auch erlebt. Also Klimawandel hin, Klimawandel her. Kalt war es schon immer mal im Januar. Hast du solche Situationen auch mal erlebt, dass so kurzfristig abgesagt wurde?
Ja, natürlich. Du selbst ja auch. Heidenheim.
Ja, stimmt.
Im Jahr 2010, 2011, da haben wir gegen Heidenheim zu Hause gespielt. Ja, und ich habe noch nicht gespielt. Da war ich noch nicht die Nummer 1 gewesen. Und der Clou an der Sache war aber, ich hoffe, dass jetzt das Rudolf-Habig-Stadion mich nicht dann übermorgen anruft. Aber ich habe das schon mal erzählt in einem Podcast, glaube ich, dass damals der Platz weich war und man hat dann den Tag vorher die Rasenheizung ausgemacht, um das Stadion zu heizen. Und ich glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil uns das damals so gesagt wurde, dass der VIP-Raum nur geheizt werden konnte, wenn die Rasenheizung nicht lief. Und dann hat man die ausgemacht und dann ist über Nacht nämlich gefroren. Und da ist das Spiel ausgefallen. Ja, und dann ist es natürlich klar, es waren tolle, mollige VIP-Räume. Schön warm, aber es war halt eben auch der Platz gefroren. Also das Spiel hat nicht stattgefunden. Und gegen Borussia Dortmund zweite Mannschaft, da hat es am Tag geschneit. Und die sind 16 Stunden nach Dresden gefahren und mussten am Tag darauf wieder zurück. Das war auch mal so ein Spiel. Das waren richtig dicke Flocken.
Die U23 vom FC Bayern wird sich auch bedankt haben, dass sie wieder zu unverrichteter Dinge zurück durften. Und noch schlimmer hat es ja den ersten FC Magdeburg irgendwie erwischt.
Oh ja, das tat mir leid. Und dann noch nach Köln.
Richtig.
Da darfst du auch manchmal eben über die Ecke. So. Das ist
die hatten ja fast schon im Blut, dass nicht gespielt werden kann. Dann hat der DFB aber nicht offiziell abgesagt, weil du musst immer warten, bis der DFB sagt, nee, wir können nicht spielen. Das haben sie nicht gemacht. Dann sind die einfach mal auf Verdacht hingefahren und dann hieß es, wir spielen doch nicht.
Und das zur Corona-Zeit dann noch zusätzlich, das ist Wahnsinn.
Also der Einzige, der sich vielleicht so ansatzweise gefreut hat, war der Trainer, Thomas Hossmann. Weil um den ist ja momentan auch, gibt es viele, viele Schlagzeilen und allzu viele Niederlagen darf er sich nicht mehr leisten. Ich glaube, die Fanseele ist schon mächtig wütend in Magdeburg.
Natürlich ist es klar, ey, du musst dir das mal vorstellen. Normalerweise verlierst du 2, 3, 4, 5 Spiele. Ne? Mhm. Und dann, jetzt nicht auf den FCM bezogen, sondern allgemein, dann ist es natürlich so, dass du dich permanent verantworten musst vor so einer Fankurve. Und das passiert ja dieses Jahr einfach nicht. Es gab jetzt vor kurzem mal ein Bild, da musste ich auch mal kurz schmunzeln. Ich weiß nicht, welche Mannschaft, ich glaube, es war Dortmund, Leverkusen. Dortmund hat das Spiel, glaube ich, verloren. Und dann hat man unmittelbar danach ein lachendes Bild gemacht mit einem Trikot und so. Da dachte ich auch so, wow. Ja, natürlich würdest du das auch machen, wenn jetzt 30.000 im Stadion wären. Ich glaube nicht.
Nee.
Aber man muss auch entschuldigend sagen, dass das natürlich auch normal ist, weil du da reingehst und dann auf einmal sagst du dir, ja gut, okay, fährst jetzt heim. Dir fehlt natürlich dieser Reiz, diese Begegnung, auch sich mal auseinanderzusetzen. Und das ist auch wichtig. Ja, ich bin auch manchmal rausgegangen und dachte, oh nee, jetzt musst du zu den Fans raus und jetzt musst du dich stellen. Und das ist unangenehm. Natürlich ist es unangenehm, weil irgendwie 10.000 Menschen gucken dich an und die lassen da ihren Frust ab. Zu Recht auch manchmal. Wir haben auch beschissen Fußball gespielt. Also wenn ich überlege manchmal, wo wir verloren haben oder so, wie ich dann dachte, ey, die klatschen noch. Na, eigentlich haben wir es nicht verdient. Das ist Fußball. Und das ist auch bei Dynamo speziell gewesen. Bei Lok war es genauso. Da war es zum Teil schon bei einem Unentschieden. Termine ein bisschen schlimmer, weil natürlich auch du mit anderen Ambitionen in Saisonspiele reingegangen bist, weil du vielleicht gesagt hast, du musst aufsteigen oder sowas. Ja, das ist auch immer das, was du rausgibst. Deswegen muss man auch mal vorsichtig sein, welche Parolen man dann rausschmettert, von wegen, wenn du um Aufstieg spielen willst, dann musst du natürlich auch Aufstieg hinlegen. Hm. Ne? Deswegen hütet man sich ja davor, zu sagen vor der Saison, ja, wir wollen klarer Aufsteiger sein. Weil wenn du dann natürlich nach 10 Spieltagen Sechster bist, nicht so cool.
Hast du ein Problem mit deinen eigenen Ambitionen.
Genau, dann hast du ein Problem mit deinen eigenen Ambitionen, dann müssen wir damit klarkommen.
Zurück zu Magdeburg. Die haben jetzt noch nicht gewechselt. Die haben gesagt, nee, machen wir jetzt erstmal nicht mit dem Trainerwechsel. Duisburg hat gewechselt, Kaiserslautern hat gewechselt, wenn ich jetzt dort unten im Tabellenkeller bin. Lübeck hat nicht gewechselt, Unterhaching hat noch nicht gewechselt. Ja. Also man kann Pro und Contra finden.
Naja, man muss überlegen, welche Ausgangssituationen haben die Vereine. Wir gehen jetzt mal durch, weißt du, du hast jetzt ein paar genannt. Wenn ich einen vergessen habe, musste ich mal kurz sagen, aber also bei Lübeck ist es klar, Aufsteiger, da ist der Druck natürlich nicht so extrem hoch. Da gönnt man natürlich auch ein paar mehr Spiele. Dann gehen wir mal weiter. Da hast du Unterhaching. Unterhaching hat, glaube ich, Schwabel vor ein paar Wochen gesagt, dass selbst ein Abstieg völlig in Ordnung wäre, weil sie sich auch konzeptionell verändern wollen. Sie wollen mehr auf die Jugend setzen. Okay, und jetzt kommen wir natürlich zu den Sorgenkindern. Dann kommen wir zum FCM. Ganz andere Ambition. Hm. Und da ist es natürlich klar, dass der Druck hoch ist. Kaiserslautern, mit Sicherheit hat man jetzt zweimal schon geweckt. Aber da ist es natürlich auch so, dass du sagst, ey, Kacke, ja, wir sind irgendwie mit dem Rücken zur Wand, wir wollen nicht absteigen. Du weißt ja auch nicht, was passiert mit den Investorenvereinen. Was passiert da? Da wissen wir auch nicht. Und man darf auf gar keinen Fall sich darauf verlassen, dass irgendeiner am Ende der Saison die Lizenz irgendwie nicht bekommt, weil das ist ja ganz mies. Das ist zwar in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen. Ich glaube, das hat Darmstadt mal richtig gerettet, wenn ich mich nicht irre.
Ja, Paderborn hat es auch mal gerettet. Also genau. Von daher, es gibt schon Vereine, die das immer mal gerettet hat, aber sich darauf zu verlassen, ist dünnes Eis.
Nee, darfst du nicht. Nein, das darfst du nicht. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Man muss sich davor hüten und man zieht natürlich irgendwie die letzte Reißleine, weil man hofft, durch so einen Trainerwechsel nochmal so einen Push zu kriegen. Aber der kann natürlich sehr, sehr schnell verpuffen, wenn einfach das erste Spiel schon wieder verloren wird und dann guckst du dich wieder an. Weil letztendlich ist es doch klar, die Mannschaft ändert sich ja nicht. Du kannst im Winter nur ganz schwer punktuell ausbessern und musst auch Glück haben bei gewissen Dingen. Wenn du unten stehst, dann musst du schauen, dass du dich so schnell wie möglich auf einen Spielstil einlässt und den dann durchziehst. Wenn du dich häufig veränderst, ist das auch ein großes Problem, also taktisch zum Beispiel.
Ja, Duisburg wechselt ja jetzt auch oder hat das zweite Mal gewechselt. Mit Lettieri hat es nicht funktioniert. Lieberknecht hatten sie davor. Wenn du dir überlegst, Duisburg, letzte Saison, lange Zeit wirklich um den Aufstieg mitgespielt, dass die das noch verdattelt haben, konnten viele nicht verstehen. Und jetzt sind die Tabellen 19.
Und es wird zwei oder drei von denen erwischen. Das wird für mich Fakt sein, weil du darfst nicht vergessen, dass ab dem 10. Spieltag lügt keine Tabelle mehr. Egal in welcher Richtung. Natürlich wird auch mal ein Drittplatzierter dann mal 9. Das kann passieren. Aber es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass ein Platz 18 auf einmal auf Platz 10 kommt. Das ist echt selten. Das gibt es auch mal. Aber nicht in dieser Saison, nicht unter diesen Voraussetzungen. Jetzt habe ich auch die Spielpläne mal gesehen bei den Mannschaften, wo die Spieler ausgefallen sind. Ich bin ja froh, dass der FSV Zwickau sich ein kleines bisschen da unten raus
Wahnsinn, oder?
Geholt hat. Also krass, auf
vier
jeden Fall.
Vier Spiele und ungeschlagen, drei Siege zuletzt in Folge und das war jetzt keine Landkundschaft. So.
Nee, und das hätte auch keiner gedacht. Aber die haben auch oftmals das Potenzial gezeigt. Aber diese Mannschaften, wie der FSV Zwickau, die sind spitz auf Knopf genäht. Da ist auch die Kaderplanung dem Budget angepasst. Da sind keine großen Sprünge möglich. Und da müssen sie natürlich auch auf Spieler bauen, die Mentalität haben, die vielleicht weniger über die fußballische Qualität kommen, sondern eher so ein bisschen körperbetonter spielen. Ja, das fängt bei vielen einfachen Dingen an, Innenverteidiger. Da wird ganz selten ein kurzes Eröffnungsspiel gemacht. Und wenn, dann versucht man dann mit einem langen Ball viel Raum zu überbrücken. Und hier sind wir genau bei diesem Thema. Was machen denn Vereine, die oben mitspielen, die machen das meistens nicht. Die versuchen viel spielerisch zu lösen. Dynamo 2016 beim Aufstieg war ja spielerisch par excellence. Das hat ja nur Stuttgarter Kickers damals mal hinbekommen. Jetzt, ne? Und wenn das dann auch mal funkt und das mal funktioniert, dann kannst du auch mal einen Favoriten schlagen. Aber wir hatten das letzte Mal auch schon. Es gibt keine Favoriten in solchen Spielen. Das ist Tagesform.
Hut ab vorm FSV Zwickau. Dort stand ja der Trainer auch schon kurz vorm Aus, Joe Ennox. Und die haben sich jetzt wirklich berappelt. Und Ja, Benni hat es gerade schon gesagt, das ist so eine Mannschaft, die hat in der DNR den Abstiegskampf, die wissen, um was es geht. Und möglicherweise, der MSV Duisburg hat in dieser Saison nicht damit gerechnet, in diesen ganz tiefen Abstiegskampf zu geraten. Ja, und Magdeburg und Kaiserslautern hatten sicherlich auch vor der Saison ganz andere Ambitionen, wenn du dir anguckst. Kaiserslautern aktuell mit 3 Siegen, in Worten 3 Siegen aus 22 Wahnsinn. Spielen, das ist ein bisschen zu wenig.
Ja, vor allem, du musst ja überlegen, wo die herkamen. Wo haben wir da mit Dynamo gespielt? Wo wir in Fritz-Walter-Stadion, wo Idris Su und so, also das sind ja Wahnsinn Spieler gewesen, die zum Teil da waren.
2013 Relegation zur ersten Liga.
Damals den, auch Torhüter Sippel im Tor.
Definitiv, ja? Die alte Gary Ehrmann-Schule.
Unfassbar, also ja. Die haben wirklich eine Mannschaft gehabt. Der Alexander Ring, der spielt jetzt in New York. Dann hast du selbst Chris Löwe hat damals gespielt. Ja. Und Spanier, Innenverteidiger. Torrejon, ja, also überleg dir mal, was das für Spieler waren. Da hast du ja einen Marktwert, der war 3-mal so hoch wie der von Dynamo. Und die sind immer knapp gescheitert, immer Vierter geworden oder so. Da war ja Bunyaku hat ja auch da gespielt. Mhm. Wahnsinnstruppe. Ja,
der hatte schon viele Vereine.
Ja, gut, das ist, ja, stimmt.
Aber 24 Trainer seit Otto Rehhagel, seit der Jahrtausendwende, jetzt ist der Nächste da. Von daher natürlich auch immer Anspruch und Wirklichkeit. Jetzt Marco Antwerpen, der in dieser Saison schon Würzburg trainiert hatte, kurze Zeit trainiert hatte, davor in Braunschweig war. Ich glaube, das ist jetzt kein Trainer der weichen Hand, sondern eher der sagt, okay, ich will das und das sehen.
Ja, du versuchst einen Trainer zu finden, der zum einen einen Kontrast zum davorigen Trainer darstellt. Das ist ja immer wichtig. Das ist auch immer grundsätzlich gleich. Ich habe ja auch einige Trainerwechsel mitgemacht und weiß halt auch, dass es oftmals, eigentlich war es immer so, dass ein Trainer kam und das Erste, was ein Trainer von irgendwelchen Verantwortlichen wissen möchte, ist natürlich, was hat denn der vorher gemacht? Ja, und dann machst du eigentlich genau das Gegenteil. Weil das ist ja erstmal der Kontrast dazu. Das ist überhaupt nicht negativ. Das ist vielleicht auch für diese Liga einfach normal, dass du erstmal versuchst, die Jungs wieder auf deine Seite zu ziehen, da auch einen anderen Push reinzukriegen. Und ich weiß nicht, ob es in der Bundesliga so läuft, da habe ich nie spielen dürfen. Aber es ist auf jeden Fall bei Dynamo immer so gewesen, dass dann ein Trainer, der nicht so kommunikativ war, folgt dem Trainer, der war unglaublich kommunikativ. Ja, also ganz anders. Und dann später muss man natürlich aber gucken, dass man eine Linie reinkriegt, dass die Jungs dann nicht dann davon wieder übersättigt sind, sondern dass es dann wieder in ein gutes Fahrwasser reinkommt. Der Erfolg ist wichtig bei einer Mannschaft, wo es vielleicht qualitativ nicht so reicht, wo dann eher viel über die Mentalität geht, muss die Mentalität natürlich auch vorgelebt werden. Weil es wird niemals so sein, dass wenn du unten stehst, wir nehmen jetzt mal den FCM als Beispiel, obwohl ich sie nicht als Beispiel nehmen möchte, aber es ist natürlich klar, dass wenn du unten stehst, du kriegst ganz seltsame Gegentore. Du machst vielleicht auch mal einen 100-prozentigen Ball nicht rein. Oder. Es gibt so viele Facetten. Und dann natürlich kann man nicht erwarten, dass man nur, weil man 3 oder 4 Mal im luftleeren Raum tackelt, sagt, die Mannschaft kämpft. Das klappt natürlich nicht. Das wünscht man sich gerne und ich kann das auch gut nachempfinden aus Fansicht. Aber es ist nicht möglich, dass du einfach rausgehst und sagst, so, heute spielen wir mal wie ein Aufsteiger. Weil dann kriegst du ein Gegentor. Dann sagst du, oh scheiße, jetzt kann man ein Gegentor. Letzte Woche auch schon eins gekriegt, verloren. Ja, Mannschaften, die 2-3 Mal in der 90. Minute ein Gegentor kriegen, das Spiel verlieren, wirst du auch häufig sehen, dass es oftmals in der Saison sich wiederholt, weil die Automatismen greifen, weil wir im Kopf da natürlich getriggert werden. Wenn du aber auch 2-mal oder 3-mal in der 90. den Siegtreffer erzielst oder ein Spiel drehst, und das ist auch die Stärke von Dynamo Dresden dieses Jahr, auch mal ein Spiel wieder zu drehen, dann weißt du natürlich auch, wenn du es 2-3 Mal gemacht hast, wenn du 1-0 hinten liegst, dass da erstmal nicht viel in dir passiert, sondern du sagst dir einfach, hey, wir haben schon wesentlich, wesentlich schwerere Spiele gedreht. Und dann bist du natürlich drin. Umgekehrt, wenn du aber jedes Mal in der 90. das Gegentor kriegst, ja, da weißt du auch, dass bis zur 90. musst du zittern. Definitiv. Weil es ist natürlich einfach so. Ich weiß nicht, ich gebe mal ein Beispiel. Ich glaube, 2013, 2014, in unserem Abstiegsjahr, da haben wir häufig unentschieden gespielt. Mhm.
Und 16 Mal, glaube ich. Also wirklich wieder Remis.
So. Und das ist dann einfach so, du gehst dann in ein Spiel, du führst 1-0 und dann merkst du, wie die Pumpe geht. Oh, Kacke, ey, hoffentlich kassieren wir keinen, sonst spielst du wieder unentschieden. Nicht, dass du das wirklich denkst, aber du hoffst natürlich in dem Falle schon, aber Hauptsache alles, nur nicht unentschieden. Also verstehst du, was ich damit sagen will? Du willst diesem Fluch entfliehen, du willst da raus und willst einfach sagen, ey, und was das für ein Gefühl ist, wenn du dann mal gewinnst und dann glaubst du wieder an dich und dann denkst du, wow, geil, du hast ein Spiel gewonnen. Und das geht ja trotzdem noch. Du, Ich war am Anfang meiner Laufbahn als Torhüter bei Dynamo, gerade in den ersten Spielen. Da sind von mir manchmal Bauklötze runtergeflogen, wo ich mal ein Spiel ohne Fehler gemacht habe. Wo ich dann gesagt habe, oh, ein Glück, du kannst es doch noch ohne Fehler. Also ohne krassen Torwartfehler. Ich habe natürlich trotzdem Fehler gesehen. Ja, da mal ein Fehlpass. Bei Dynamo sind auch ganz wichtig immer Abschläge. Das habe ich auch gelernt. Für Dynamo-Fans sind Abschläge ganz, ganz wichtig. Und ich möchte mal mit einem Mythos mal ein kleines bisschen, nennt man das aufräumen?
Ja, kannst du aufräumen. Ja? Aufräumen heißt
also
das, ja.
Wirklich, Abschläge sind das geringste Problem von Torhütern, weil das passiert in einem neutralen Raum. Das heißt, ich habe natürlich einen klaren Ballbesitz. Aber wenn ich jetzt einen Abschlag mache und der kommt nicht, dann ist das zum Teil 60, 70 Meter vor meinem Tor.
Aber da also, geht ein Raunen manchmal durch das Rudolf-Harbig-Stadion.
Das ist auch schön. Es war wunderschön früher immer. Und dann wurde dann auch direkt gepfiffen. Und dann durftest du dir bei Facebook dann immer direkt durchlesen, dass du keine Abschläge kannst. Oder warum spielt man denn den Ball auf die Außen? Warum spielt man denn den nicht woanders hin? Das hat natürlich was mit Matchplan zu tun. Du weißt, außen hat vielleicht jemand kleine Spieler, also spielst du den Ball rechts raus. Und wenn der Ball auf die rechte Außenbahn gespielt wird und da ist eine Auslinie, dann ist der Ball einen Meter weiter im Aus. Wenn wir aber jetzt sehen, dass ein Ball 50, 60 Meter gespielt wird und der Ball ist um einen Meter zu lang, dann muss ich eigentlich sagen, Respekt, der ist bloß einen Meter zu lang. Ne, also wir reden hier über Minimalarbeit. Ich kann das verstehen, wenn er 3-4 Mal der Ball da quer durchs Zentrum geht. Ja, das passiert. War bei Dynamo häufig der Fall, weil der Platz auch eine Vollkatastrophe war früher. Weil der auf der einen Seite nämlich abtrocknet, auf der anderen nämlich nicht. Aber da stelle ich mich dann natürlich nicht dann später hin und sage, ja, der Platz ist auf der einen Seite leider matschig.
Das glaube ich, wäre auch nicht gut angekommen. Das da hätten sie gesagt, Benny Kirsten sucht nach Ausreden. Und,
genau, aber es ist aber manchmal so. Natürlich, wenn im Training, da kommt von 10 Bällen 10. Aber im Spiel kann es halt auch mal sein, dass du mal rutscht oder du trainierst ja im Stadion nicht. Der Platz ist einfach besser. Manchmal ist er auch schlechter, aber in der Regel ist er besser. Und ich muss langsam auch ein bisschen grinsen, wenn ich dann manchmal jetzt von Trainern auch in der dritten Liga beziehungsweise auf die dritte Liga höre, ja, der Platz war eine Katastrophe. Natürlich ist der Platz eine Katastrophe. Aber wenn ich überlege, worauf wir manchmal gespielt haben, in Regensburg 2010, also das war ein Katastrophenplatz. Der war so trocken, da sind nicht mal eine Stollen in den Rasen reingegangen.
Ja, stimmt. Das alte Stadion in Regensburg, das hatte was. Das hatte wirklich Charme.
Und wir haben da immer gespielt mit schlechten Platzverhältnissen. Wir haben da nie einen richtig guten Platz gehabt. Du weißt selber, Jens, wie oft sind wir da hingefahren? Und wie oft haben wir da verloren?
Aber im neuen Stadion haben wir eine sehr gute Serie gehabt.
Wichtig immer, alle in Orange nach Regensburg. Ne?
wir sind von dieser ganzen Unsicherheit im Abstiegskampf von den Trainern jetzt auf die Abschläge von Benny Kirsten gekommen. Also,
aber Jens, ich muss ja mal sagen, das liegt am Gesprächsleiter. Du musst natürlich dann auch, weißt du, ich finde es immer sehr schön, wenn ich hier, wie heißt unser Talkmaster, unser bester Talkmaster?
Unser bester Talkmaster? Ja. Günther Jauch.
Nicht Jörg Pilawa, sondern, mir fällt der Name auch nicht ein, aber
Markus Lanz.
Ja, da sind wir doch, Markus Lanz. Der weiß das richtig zu
Aber schätzen. Markus Lanz geht ständig dazwischen. Findest du Markus Lanz? Markus Lanz, wenn ich dich jetzt ständig unterbrechen würde, und ist mir neulich, hat mir jemand vorgeworfen, bitte auch die Menschen mal ausreden lassen. Das versuche ich, dann wird es ein bisschen free-floating, aber ich glaube, das ist okay. Und ein Podcast kann man ja ein bisschen, also diese längere Form kann man ja ein bisschen genießen und da wird es halt ein bisschen free-floating. Und da kommen wir von Marco Antwerpen dann eben auf die Abschläge von Benny Kirsten über das Raunen und kommen aber jetzt wieder zurück. Ich fange dich ja jetzt wieder ein. Jetzt ist also Marco Antwerpen
da. Ich finde es ein bisschen respektlos, dass du mich in meinen Abschlägen da unterbrochen hast. Ich wollte jetzt nur meine saubere Schlagtechnik noch sagen.
Das machen wir beim nächsten Mal. Also Marco Antwerpen ist da. Okay. Wir waren bei der Saison 2014. Da ist auch einer da, den du kennst. Olaf Jansen ist wieder zurück in der dritten Liga, trainiert jetzt Viktoria Köln. Das habe ich auch gar nicht. Also ich wusste, dass er mit Labbadia in Wolfsburg war, aber der war mit Labbadia auch bei Hertha BSC als Co-Trainer. Dadurch, dass Labbadia jetzt nicht mehr Trainer bei Hertha BSC ist, war Jansen frei und ist jetzt zu Viktoria Köln gegangen. Was in Duisburg passiert, müssen wir abwarten, wer dort hingeht. Die wollten wohl Koshinat. Koshinat hat gesagt, nee, erstmal nicht. Mal schauen. Aber
kann
die
ich
haben
verstehen.
Sich, aber die kann haben sich verstehen. Auf jeden Fall Buadus geholt, der gegen Dynamo auch schon immer mal wieder geknipst hat. Der ist zwar jetzt auch schon im reiferen Stürmeralter, aber den fand ich früher immer einen guten Stürmer. Also den fand ich, na, vielleicht weil er auch immer gegen Dynamo geknipst hat und so oft geärgert hat, dachte ich mir, ach, den würde ich gerne mal auch bei Dynamo sehen.
Wenn ich an Buadus denke, denke ich immer, dass der brutalen rechten Fuß hat. Ich glaube, der hat einen richtigen Huf. Es gibt so Spieler, da tut das auch immer weh. Egal, was passiert, das sind Wehtuschüsse.
Benny, wie war das Gegentor? Das war ein Vetoschuss.
Er hat mir die Hand gebrochen. Aber mir hat ja wirklich schon mal jemand die Hand gebrochen. Und zwar Michel gegen Energie Cottbus damals habe ich mir die Hand gebrochen im Spiel, bei einem Schuss. Flattermine. In Holland sagt man Sweeper.
Das immer die Spiele aber gegen Cottbus.
Ja, kommt verrückt, ey. Die kommen auch jedes Mal im Podcast. Habe ich übrigens in Grün gespielt.
Zurück. Wir weichen schon wieder aus. Also Buhadus.
Also Buhadus, ist natürlich für Duisburg ein Top-Transfer. Ein Spieler, der in der zweiten Liga kickt, der vielleicht jetzt ein bisschen unzufrieden ist oder wenig Spielzeiten hatte, möchte einfach nochmal treffen, ein paar Spiele, unbedingt nochmal Leistung zeigen, um sich vielleicht auch nochmal anzubieten für höhere Aufgaben, das weiß man nicht. Aber es ist für Duisburg, könnte das ein Überlebenskampf werden in den nächsten Spielen, und da brauchst du natürlich auch einen Stürmer, der trifft, der dir auch mal 10 Tore in der Rückrunde vielleicht auch garantiert. Und ich glaube, dass das kein schlechter Wechsel ist für Buhadus. Und ich mag das auch, wenn solche Spieler aus der zweiten Liga in die dritte Liga gehen, weil die werten das natürlich sehr gut auf.
Türpitz
gefällt mir.
Geht nach Rostock, geht zu seinem alten Trainer. Ich glaube, der hat da gepunktet. Der wird den sicherlich angerufen haben, wird immer wieder gesagt, komm zu mir, da weißt du, was du hast. Ich glaube, damit hat Rostock wieder so ein Mosaiksteinchen in Sachen Aufstiegskampf gesetzt.
Definitiv. Torpedo Türpitz, sagt Dennis Erdmann, glaube ich, immer. Mag ich auch sehr gerne den Spieler. Finde ich, hätte ich auch gerne irgendwie immer bei Dynamo gesehen. War auch 2-3 Mal, glaube ich, im Gespräch.
Ja.
Es gefällt mir. Es ist einfach ein richtig runder Spieler.
Hat in Sandhausen nicht so richtig funktioniert mit ihm, aber möglicherweise jetzt in Rostock kein schlechter Move, den sie da gemacht hat. Ja, und bei Dynamo ja auch nochmal was passiert. Wir haben ja immer mal wieder ihn anklingen lassen, und ich glaube, da freuen wir uns alle, dass, ja, ich sag mal so, der verlorene Sohn zurück ist mit Niklas Kreuzer, der nun lange Zeit bei Dynamo gespielt hat, seit 2014 im Verein war, wirklich viele Schlachten dort geschlagen hat, ein halbes ja arbeitslos war. Du hattest ja auch immer guten Kontakt zu ihm. Ich glaube, der hat eine schwere Zeit durchgemacht. Der hat gesagt, es war eine Scheißzeit. So kann man das in diesem Podcast ja auch mal sagen. Das ist, glaube ich, und du kannst das nachempfinden. Wenn es einer nachempfinden kann, dann du. Das ist, glaube ich, eine richtige Heavy-Zeit, die der durchgemacht hat.
Die Parallelen sind schon da. Also ich war auch in genauso lange, ich war länger arbeitslos als er. Also bei mir kamen halt viele unnötige Dinge hinzu. Das lief alles auch nicht ganz so, ja, so wie man sich das vorstellt. Er hat natürlich allgemein die Spieler, die jetzt noch arbeitslos sind, haben ja ein Riesenproblem, die dürfen sich nirgendwo fit halten, weil sie in die Hygieneprotokolle nicht aufgenommen werden. Ne? Weil du musst ja für so einen Spieler dann auch permanent die Tests machen. Und jetzt stell dir vor, ein Testspieler oder ein Probespieler, der sich bei dir fit hält, infiziert da 3-4 Spieler, die dann ausfallen. Ja, dann ist natürlich das Geschrei erstmal riesengroß. Natürlich ist es für ihn, denke ich, auch nicht so einfach. Ja, du kommst zu Dynamo zurück, sicherlich eine Notsituation, sicherlich hätte man sich das vor der Saison so nie gedacht. Man hat ihn, glaube ich, auch angesehen, dass es eine sehr harte Zeit war. Und wir haben uns oftmals unterhalten, wir haben denselben Physiotherapeuten. Ich hatte ihn damals meinen Physiotherapeuten wärmstens empfohlen, dass er ihn auf jeden Fall auf das Level bringt, wo er zumindest, und das darf man nicht vergessen, das möchte ich auch ausdrücklich sagen, Spieler, die jetzt hinzugekommen sind, brauchen Anlaufzeit. Man kann nicht erwarten, dass der Junge in den nächsten 2-3 Spielen da komplett auftritt. Ja, da muss man jetzt auch ganz behutsam rangehen, weil der Verletzungsgefahr ist extrem hoch dieses Jahr. Und ich möchte wirklich davor warnen, das habe ich beim Marvin Schifaniak schon getan, die Erwartungshaltung muss tiefer sein, als der Name das erstmal vielleicht vorgibt. Ja, man erwartet unglaubliche Dinge wahrscheinlich, und das darf nicht sein, weil der Druck könnte auch noch sein Übriges tun. Und er hat sich gut vorbereitet. Er ist auf jeden Fall fitnessmäßig auf einem sehr, sehr guten Level. Da vertraue ich meinem Physio auch blind, dass er ihn da genau hingetan hat, auch mit der Belastungssteuerung dieser Zeit angepasst. Und wenn er jetzt hätte sich noch irgendwo fit halten können, wäre er natürlich in einer ganz anderen Verfassung. Aber erstmal kann er froh sein, einen Verein zu kriegen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die beste finanzielle Sache ist, aber das ist dieses Jahr völlig egal. Derjenige gewinnt, der einen Verein hat. Und wenn man sieht, wer vor der Saison zu Verein gegangen ist, wo man hätte ihn niemals gesehen, jetzt nicht auf Niklas bezogen, sondern andere Spieler, dann sieht man überhaupt, in was wir für einer Zeit gerade leben. Weil ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte damals auch das Erste, was ich gekriegt hätte, sofort unterschrieben, egal wie es ausgegangen wäre. Weil diese 2 Jahre jetzt musst du irgendwie rumbringen, damit du wieder ein normales Fußballleben hast. Das ist extrem wichtig.
Das ist definitiv so. Und ich glaube, auch gerade die, die der Abstieg auch erwischt hat, die dachten ja auch, dass der Transfermarkt einigermaßen normal läuft. Und dann hat sich das aber so hingezogen. Mit Corona haben wir ja, wir haben jetzt diesen Deadline-Tee gehabt, es ist ja relativ wenig passiert. Was da in den letzten 2-3 Jahren im Wintertransferfenster noch abging, das war ja wirklich entspannt und ruhig, weil die Vereine echt zurückhaltend sind und weil sie es sich teilweise auch nicht leisten können. Guck dir mal einen Verein wie Schalke an. Die müssten doch jetzt eigentlich all in gehen. Aber die müssen natürlich auch gucken, wir können teilweise gar nicht all in gehen, weil wir gar nicht die Kohle mehr haben. Und weil wir dann sagen, okay, vielleicht müssen wir sogar schon teilweise den Abstieg einkalkulieren.
Ja, du hast schon ein paar Punkte genannt, ne? Die finanzielle Situation ist unterirdisch. Aber nicht, dass die Vereine nicht können, sondern einfach, weil sie nicht wollen. Weil sie sagen, okay, brauchen wir diesen Spieler? Bringt der uns für das Geld weiter? Das muss man sich immer hinterfragen. Das läuft doch auch klar ab. Du hast ein Problem und versuchst, das Problem zu lösen. Natürlich hast du mehrere Varianten, aber irgendwann musst du dich auch entscheiden. Und die letzten Jahre sind häufig Spieler, die voll im Saft sind, gewechselt. Kurz vor Schluss noch. Ne? Also das sind meistens Spieler, die wurden ausgeliehen.
Genau.
Spieler, die kamen aus anderen Ländern. USA war eigentlich immer ein gutes Thema. Die haben in der Regel das so, dass die im Dezember endet die Saison und dann lassen die sich nach Europa ausleihen, um im Flow zu bleiben, weil die Saison in den USA ist nicht so anstrengend, wie man das vielleicht denkt. Die haben von März bis Oktober ihre Saison und danach haben die tatsächlich fünf Monate kein Spiel, weil das ist eben bei den Amis so. Die machen das so. Und da kriegst du auch den einen oder anderen, der sich dann auch mal in Europa beweisen kann. Und daran sieht man aber auch häufig, dass der Gap, also die Lücke zwischen Europa und Amerika noch extrem groß ist. Also ich hänge mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube schon, das einschätzen zu können, dass ein Spieler, der hier vielleicht aus der U19 von Schalke rauskommt und entscheidet sich, Schalke ist jetzt mal einfach ein Beispiel, ist jetzt nicht auf den Verein bezogen, aber der geht raus und geht in die USA, macht dort sein Studium oder möchte dort sein College oder sowas machen. Und es gibt ja heutzutage solche Programme. Also ich kann es vielen Spielern auch empfehlen, die vielleicht den Sprung zu den Profis nicht schaffen, aber sagen, hey, ich möchte es in den USA probieren mit einem Stipendium. Da gibt es Agenturen, die sich darum kümmern. Total geile Sache. Und dann kann es halt sein, dass du in Syracuse oder sowas auf dem College bist und dann kommst du in den Draft als Deutscher und dann kannst du halt eben auch mal ganz schnell in einem MLS-Team landen. Ich habe jetzt mehrere Leute kennen. Julian Bücher ist zum Beispiel eine Sache. Ein Spieler, den habe ich in Washington D.C. kennengelernt, spielt zwar jetzt in Haltern, hat sich ein bisschen zum Influencer hochgearbeitet mit seinen Followern, aber es gibt auch andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel auch Luke Stauffer, der spielt jetzt bei Jena, der kommt aus Kentucky, der hat Probetraining bei Lok Leipzig gemacht, wurde vorher von Vancouver Whitecaps wurde der gedraftet und hatte den Sprung nicht geschafft, aber spielt halt bei Jena Stammspieler. Ist jetzt aktuell in den USA. Also ich grüße ihn. Wir sind sehr, sehr gut befreundet. Ich mag ihn sehr gerne und war auch schon ein paar Mal hier gewesen, weil er halt alleine hier in Deutschland ist. Und das System halt bietet das an, ne? Dass man halt auch dann schnell mal nach Europa switchen kann und dann wieder rübergehen kann, wenn man das möchte. Ich glaube, der hält sich aktuell sogar in Colorado fit. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt ja auch viele Beispiele, wo das gut geklappt hat. Ne, wo die Spieler zurückkommen und auch hier Fuß fassen können. Aber es ist die Seltenheit leider noch.
Dieses System ist ja sowieso ein ganz, ganz anderes, dieses Sportsystem. Werden wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden. Du hast ja
da auch
sehr interessant. Sehr interessant, finde ich auch. Aber eben ganz, ganz anders aufgebaut. Und in allen Sportarten ja dann irgendwie gleich in den Staaten, aber eben komplett anders als hier in Deutschland. Wie gesagt, zurück nochmal zum Transfermarkt. Trotzdem in diesem Jahr kannst du ligaübergreifend in Deutschland sehen, ist relativ wenig passiert. Na klar, reden jetzt alle über Sami Khedira oder Shkodra Mustafi, dass die gekommen sind, aber das ist ja die Ausnahme. Auch die Transfers, die wir jetzt in der dritten Liga diskutiert haben, es ist relativ wenig passiert, weil die Vereine natürlich wirklich sagen, wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen ja auch noch nicht, wann wieder Fans ins Stadion kommen, wann wir mit den Einnahmen planen können. Und ich glaube, die Drittligisten sind noch vorsichtiger. Du weißt ganz genau, wie die Fernsehgelder sind. Das sind halt nun mal andere als in der ersten und zweiten Liga. Und deshalb ist große Vorsicht angesagt. Und Zwickau hat, glaube ich, dreimal überlegt, ob sie sich ihren Spieler da aus Schottland holen, den sie für einen Angriff gebraucht haben. Die brauchten eben noch einen Ersatz für Gerrit Wehkamp. Das haben sie dann gemacht. Aber ich glaube, da werden 5 Runden, 5 Videokonferenzen gemacht. Können wir uns das wirklich leisten?
Natürlich. Und das sollte man auch. Man sollte den Euro auch umdrehen. Und ich finde, das ist absolut top, sich über einen Transfer mehrmals auszutauschen, sagen, müssen wir, wollen wir das überhaupt? Gerade dieses Jahr, und ich muss dir wirklich sagen, ich würde dieses Jahr als Verein auch eher sagen, nee, ich glaube, das müssen wir selber regeln dieses Jahr. Man hat ja auch am FC Bayern gesehen, gar keiner, oder?
Jetzt im Winter gar nicht.
Keiner, also auch, nee, auch selten, dass auch keiner weg will. Gut, ich denke, da sagen sie...
Zirkse ist weg, der ist zu Parma,
okay,
ja.
Aber okay, alles klar.
Ist jetzt nicht...
Ist, denke ich, zu verkraften. Ist sowieso auch immer schwierig, die Spieler, die von Bayern hochkommen, ja, die haben natürlich auch nicht die Chancen, wie man das zum Beispiel bei Schalke hätte.
Aber eigentlich, Qualität. Benni, verrückt, dass diese U23 vom FC Bayern die letzte Saison so eine starke Saison gespielt hat. Du wirst doch nicht einfach mal Drittligameister im Vorbeigehen. Da waren doch wirklich starke Spieler dabei, dass da gar keiner den Durchbruch bei der ersten Mannschaft geschafft hat.
Oder das sehe ich nicht so. Was heißt denn Durchbruch aus deiner Sicht? Was heißt Durchbruch? Heißt das oben mittrainieren? Heißt das 10 Spiele machen? Heißt das Nationalmannschaft? Was heißt das?
Nee, 10 Spiele machen.
Siehste. Also ich muss da zum Beispiel auch sagen, Durchlässigkeit nach oben ist immer gut. Ne? Dynamo hat Spieler bekommen von den Bayern, die von der Qualität her natürlich das auch hergegeben haben, dass sie dritte Liga definitiv spielen können oder höher. Wir reden aber hier über 2,5 Ligen höher. Und also der Bayern spielt in einer ganz anderen Liga nochmal. Also kannst du ja sogar sagen, es sind 3 Ligen höher. Und das ist doch klar, dass wenn du so eine Mannschaft hast wie der FC Bayern, der auf jeder Position doppelt besetzt ist, dass dann nicht ein Spieler, der in der dritten Liga Meister geworden ist, sofort dort Stammspieler wird. Wie ist es denn mit Schweinsteiger gewesen? Wie war es denn mit Müller, Badstuber? Ich glaube, Müller und Badstuber sollten mal zu Dynamo ausgeliehen werden. Das zumindest habe ich das damals mal gehört. Da hieß es damals, glaube ich, wo die haben in der Champions League debütiert und dann haben sie gesagt, ach hier, die haben debütiert, die wurden uns mal angeboten. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber uns hat man das damals so gesagt. Na, da hätte Thomas Müller vielleicht bei uns gespielt mal ein halbes Jahr.
Wäre jetzt nicht noch, das Schlechteste gewesen. Also würden wir uns heute vielleicht noch die eine oder andere Geschichte erzählen.
Ich finde auch, Thomas Müller hat sich nicht verändert. Für mich ist das genau noch derselbe wie vor 10 Jahren. Dasselbe Gesicht, wie auch Kei Bart. Nur 20 Pferde mehr.
Ja, definitiv. Definitiv. Aber wie läuft das dann ab mit diesem Scouting und mit diesen Transfers? Du musst ja, scoutest du jetzt anders in Corona-Zeiten als in Zeiten vor Corona? Klar hast du die ganzen Computerprogramme, du kennst deine Spieler, also bei Dynamo der Chef-Scout Christian Walter, der rattert die natürlich durch, der weiß auch genau, welchen Spieler man im Fokus hat. Mit Beobachten ist es immer so eine Sache. Also es ist in Corona-Zeiten, glaube ich, nicht einfacher geworden, Spieler zu scouten.
Also zumindest, also bevor wir auf das Thema, wie läuft was ab, eingehen, natürlich ist es nicht einfacher geworden, weil du nicht im Stadion sein kannst. Weil du musst den Spieler immer unter Live-Bedingungen, eigentlich sogar unter Zuschauern gesehen haben. Ja, weil du dann auch einschätzen kannst, wie agiert der, wenn das Publikum unruhig ist. Ja? Aber bevor man sowas erklärt, muss man eben sich echt entscheiden, welche Voraussetzungen hat man als Verein. Man weiß genau, Bayern München bekommt jeden Spieler, den sie haben wollen, den kriegen sie nicht. Dynamo Dresden als krasses Beispiel kriegt nicht jeden Spieler, den sie haben wollen, weil natürlich erstmal Liga-Unterschied, Qualitätsunterschied, finanzieller Unterschied und
aber Dynamo schwimmt auch in anderen Gewässern als der FC Bayern.
Ja, nee, es ist nur mal, um diese ganze krasse die Gegensätzlichkeit zu zeigen. Also wir nehmen jetzt mal ein typisches Beispiel, weil wir das ja so hatten, ein Rechtsverteidiger. Ja, ein Rechtsverteidiger im Sommer ist so, es gibt ein paar Positionen, die versuchst du in der Saison relativ früh safe zu haben. Wann denkst du denn zum Beispiel, mal eine Frage an dich, fängt eine Kaderplanung an? In der Saison, wann fängt die an?
Ja, die Kaderplanung ist ja laufend, also du redest ja eigentlich immer laufend und spätestens musst du eigentlich im Herbst schon über die Kaderplanung.
Richtig.
Im
Oktober.
Richtig.
Man sagt, im Oktober weißt du, wie die nächste Saison aussieht. Da weißt du ungefähr, welche Spieler du behältst, du weißt, welche Spieler bleiben, du weißt, welche Spieler im Winter vielleicht wechseln wollen oder zumindest haben sie es signalisiert. Die Berater kommen ja dann relativ schnell auf dich drauf zu. Und dann ist es natürlich klar, als allererstes versuchst du immer einen Torhüter festzumachen. Hm. Das ist immer das Wichtigste, weil das ist das, was du willst, zur Ruhe haben. Das war übrigens eines meiner Probleme damals. Ich bin halt so spät auf dem Markt gewesen, waren alle Vereine damals schon zu. Ja? Okay, so dann hast du natürlich für eine Position nicht 1, 2, 3, sondern 20. Du hast 20 und teilweise bei Bundesligisten sind es 100. Die du im Fokus hast, weil du natürlich mehr Scouts hast, du hast mehr Daten.
100?
Du kannst auf einer Position 100 100 verschiedene Spieler haben, natürlich. Hm. Warum denn nicht?
Ja,
es kann ja immer sein, dass du aufgrund, Trainer hat ja auch Mitspracherecht, aber was will der Verein? Was hat er für eine Leitlinie? Das alles musst du beachten. Und es ist jetzt so, ich verstehe das, so schließe ich auch den Kreis zum Fan. Ja, der Fan sagt sich, warum holt man den Spieler nicht? Ja, das ist nicht so einfach. Ja, du musst jetzt sagen, okay, der Spieler X ist frei. So, alle Fans rufen, den müssen wir holen, warum holt man den nicht? Den muss man doch hier hinkriegen. Ja, aber da gibt es viele Punkte zu beachten. Will der Spieler überhaupt? Also man kann sich ziemlich sicher sein, wenn ein Spieler hier nicht hinkommt, dann möchte er in der Regel gar nicht. Er möchte nicht. Das ist das allererste, was passiert. Das zweite ist, man kann sich ihn nicht leisten. Der Spieler möchte gerne, aber man kann sich ihn nicht leisten. Und das dritte ist, man bekommt ihn nicht freigekauft oder ein anderer Verein sagt,
den
lassen wir nicht gehen. Oder ich spiele mehr. Also, und da reden wir über einen Spieler. Und das hast du aber auf 20 Spieler verteilt. Hm. Und dann musst du dich arrangieren und sagst, okay, pass auf, der kann was nicht, der kann was doch. Der ist vielleicht 5 Jahre zu alt. Kannst du das rechtfertigen? Oh, der hat diese Verletzungshistorie. Hm. Oder der Spieler kann unter Druck vielleicht nicht so gut. Oder ist er da im linken Fuß. Oder. Und jetzt muss man sich dieses Puzzle vorstellen, dass du dann noch mit finanziellen Dingen hantieren musst, weil du sagst ja, für einen Außenverteidiger haben wir das und das Geld zur Verfügung. Und wenn der jetzt teurer wird, dann hast du das Geld für einen anderen nicht mehr. Jetzt stell dir vor, du sagst dir, okay, wir holen einen Rechtsverteidiger, der verletzt sich nach 3 Wochen. Dann kannst du ja nicht das gesamte Geld ausschöpfen. So, also es ist wesentlich komplexer, als man sich das vorstellt. Jetzt mal gesetzt den Fall, man hat nur die Torhüterposition. Da musst du damit arbeiten, dass du sagst, holst du eine neue Nummer 1, holst du eine neue Nummer 2, holst du eine neue Nummer 3. Da gehen wir nur von den ersten 3 Schritten aus. Jetzt gehst du aber weiter. Was möchtest du für eine Nummer 2 haben, wenn die Nummer 1 eine klare Nummer 1 ist? Oder möchtest du mit der Nummer 1 einen Konkurrenzkampf haben? Hm. Oder möchtest du, dass alle 3 einen Konkurrenzkampf haben? Aber was passiert denn eigentlich, wenn die U23-Regel packt? Dann musst du auf dem zweiten Rang musst du einen U23-Torhüter dabei haben. Und da reden wir nur über eine einzige Position. Die einfachste eigentlich. Und das ist so, es ist wie ein Puzzle. Und dann passieren andere Dinge, keine Ahnung, dann fühlt er sich nicht wohl, hat er Heimweh. Ja, also es ist wesentlich komplexer, als man sich das als Fan immer gerne wünschen möchte, weil die fliegen ja auch immer viele, viele Namen, gerade bei Dynamo so durch den Raum und warum holt man nicht den und jetzt müssen wir noch den zurückholen und dann der. Ja, aber am Ende muss man da auch einfach sagen, entweder der Verein möchte nicht oder der Spieler möchte nicht. Das sind die 2 ersten Kriterien. Und danach kommt erst, ob man sich den leisten kann.
Das ist ja am Computer auch schön gespielt. Also es gab ja dieses Fußball-Manager-Spiel. Das hat auch immer großen Spaß gemacht. Aber da war das relativ einfach. Auch die Vertragsverhandlungen, die hast du halt am Computer geführt am Spiel. Wahnsinn. Hier ist es ja ein Puzzlespiel. Und das sind nicht mal 600 Teile. Das sind ja 15.000 Teile, die du da zusammensetzen musst, weil alles irgendwie ja passen muss. Dann kommt ja immer noch der Berater, dann kommen vielleicht noch die Eltern mit, dann sagt er, na ja, aber ob es jetzt, also ich glaube, mit Dresden hat man jetzt weniger Probleme, aber dann gibt es vielleicht noch die Stadt, dann passt das Umfeld nicht. Also genau. Es gibt so viel zu beachten und was du gerade schon gesagt hast, fand ich auch gerade interessant mit den Zuschauern, dass du natürlich auch einen Spieler gucken musst, wie reagiert der auf Publikum? Also wenn du jemanden aus Sandhausen holst, hat der natürlich immer im entspannten Publikum gespielt. Hier in Dresden ist es nichts gegen Sandhausen. Ist aber ein bisschen anders, wenn Publikum da ist.
Aber das weiß man ja auch, Jens. Und da sind wir genau an dem Punkt, was es bei Dynamo immer so schwierig macht, Spieler tatsächlich, und glaube mir, man prüft jeden Spieler. Also da kann ich Brief und Siegel geben. Bei Dynamo unterschreibt kein Spieler, den man nicht bis zur Zehe geprüft hat. Es sei denn, es sind so X-Faktoren. Also Faktoren, die du nicht einschätzen kannst. Weil, und da glaube ich, weißt du ganz genau auch, was Dresden für eine Stadt ist. Wenn du jetzt, wir nehmen jetzt mal Sandhausen als Beispiel, wenn du dann Sandhausen bist und, keine Ahnung, trinkst mal einen über den Durst und stolperst mal und fliegst hin, na, dann interessiert das keinen. Mhm. Aber wenn das in Dresden passiert, dann hast du das den nächsten Tag, aber nicht nur ein- oder zweimal irgendwo, sondern hast du das überall stehen. Und das ist halt eben auch, diese Stadt kann dich feiern und diese Stadt kann dich fallen.
Genau. Ja?
Und das ist wichtig. Und viele Spieler müssen sich natürlich auch akklimatisieren auf solche Städte, auf solche Großstädte, wo Fußball eine Religion ist. Und das ist hier so. Und es gab viele Spieler, die danach woanders hervorragend funktioniert haben. Vielleicht, weil der Druck nicht so hoch war. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Man muss wirklich den Hut davor ziehen, wie Dynamo Dresden mit den finanziellen Möglichkeiten, auch mit Abstieg, auch da kann man kritisch sein. Aber in den letzten Jahren sind viele Dinge richtig gemacht worden, auch auf der Basis, dass man Dinge falsch gemacht hat. Denn eine Entwicklung findet nur auf Fehlern statt. Und jetzt muss man sich das vorstellen, man kann nicht immer jeden Preis mitgehen. Wenn ein Spieler woanders hin möchte und man kann diesen Preis nicht bezahlen, dann kann man ihn nicht bezahlen. Dann möchte man auch nicht das Mannschaftsgefüge auseinanderreißen. Das ist wichtig, das ist Fußball. Ne? Und nicht jeder kann den Preis eines Spielers bezahlen.
Dann gibt's ja trotzdem auch noch, nach 2-3 Monaten merkt man, es passt halt doch nicht. Also man hat einen Spieler geholt, aber irgendwie wird der Verein nicht mit dem Spieler warm und umgekehrt. Und das darfst du dir natürlich jetzt bei den Wintertransfers gleich gar nicht leisten. Das muss funktionieren.
Nee, genau, das muss funktionieren. Und auch so ein kleines niedliches Beispiel noch. Du weißt ja auch nicht, wie reagiert ein Spieler, wenn er nicht spielt. Was denn dann? Ist das dann ein Arschloch? Macht er dann schlechte Stimmung? Das musst du ja auch einschätzen. Und das sind X-Faktoren, das weißt du vorher einfach nicht.
Da kannst du eigentlich nur telefonieren und fragen und dir noch Informationen einholen.
Ja, aber was denkst du denn? Meinst du, jeder sagt dir die Wahrheit bei so einem Scouting?
Wahrscheinlich nicht.
Schwierig. Ich würde sagen, es ist schwierig. Aber trotz alledem glaube ich, dass man viele Dinge abschätzen kann. Und das sieht man auch, dass oftmals auch Spieler dann wechseln und vielleicht woanders dann genauso gut spielen oder besser sogar. Dann hat man, ich finde zum Beispiel damals, also war ein super Beispiel, Robert Andrich ist ein Bundesligaspieler geworden.
Wahnsinn.
Das hätte nie jemand gedacht damals.
Nee.
Kannst du dir heute vorstellen, du hättest damals gesagt, Robert Andrich spielt erste Bundesliga-Stamm.
Und herausragend Stamm. Also muss man wirklich sagen, bei Union Berlin eine ganz starke Rolle. Ja, definitiv. Hätte ich wirklich viel Geld verwettet.
Vincenzo Griffo.
Italienischer Nationalspieler.
Ja. Ne, aber daran sieht man auch, dass man manchmal auch hinter Dinge blicken muss. Auch als Fan. Kritisch, keine Frage. Aber oftmals auch darüber hinaus denken und sagen, hey, die werden sich was dabei gedacht haben. Und das darf man nicht vergessen. Keiner schmeißt Geld aus dem Fenster. Nirgendwo. Wir haben das jetzt so auf Dynamo abgewälzt. Das war's, weil es halt ein gutes Beispiel jetzt ist. Aber das ist in jedem Verein so.
Definitiv. Ich gebe dir Brief und Siegel. Es gibt bei jedem Verein Spieler, wo du sagst, boah, bei dem anderen Verein ist er dann explodiert. Wir sagen's, wir nennen immer wieder die Beispiele, die wir kennen. Und man hat hier in Dresden immer das Gefühl, wenn der dann weggeht, ist er bei dem anderen Verein, spielt er dann eine herausragende Rolle. Das gibt's auch in anderen Vereinen, hundertprozentig. Und du siehst ja jetzt, Glatzel zum Beispiel hat in England nicht funktioniert, geht zurück nach Deutschland, ist jetzt in Mainz. Oder Kleindienst hat in Belgien nicht funktioniert, offenbar. Er hat sich zurückleihen lassen zu seinem Heidenheim, wo er den Trainer kennt, wo er weiß, wie der Hase langläuft. Das ist dann manchmal so.
Das ist manchmal so und das muss man akzeptieren. Wir sind alle keine Maschinen.
Richtig.
Wir sind Spieler, die auch eine Seele haben, die Persönlichkeit entwickeln. Und wenn dir was fehlt, wenn du zum Beispiel, was ist denn, wenn du nicht mehr nach Hause bist? Es gibt Spieler, es gab viele Spieler, die konnten nur nahe der Heimat Fußball spielen, weil die dann alles das Wochenende immer nach Hause gefahren sind. Jetzt sind die aber auch 200 Kilometer weiter und konnten nur noch alle 3 Wochen fahren. Ja, dann war das ein Riesenproblem für die. Das muss man akzeptieren. Wir sind keine Maschinen. Wir sind Fußballspieler, die ein Herz und eine Seele haben. Und diese Seele darf nicht krank werden.
Weil das macht sich dann natürlich auf die Leistung bemerkbar. Natürlich. Und Benni.
Ich könnte stundenlang darüber, auch Torhüter-Situationen. Ist immer besonders. Es gibt Torhüter, die brauchen Konkurrenz. Es gibt Torhüter, die brauchen aber keine Konkurrenz. Ich mag das immer nicht, wenn Leute sagen, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also auf bestimmten Positionen. Natürlich belebt es das Geschäft. Aber also, als Torhüter gibt's einfach beide Typen. Es gibt der kann damit nicht und es gibt der braucht das.
Was warst du?
Also ich muss sagen, ich kam immer besser damit klar, wenn bei mir in meinem Torwartsektor Harmonie geherrscht hat. Das heißt, ich brauchte natürlich, die sollten sich nicht aufgeben, ne, das nicht. Aber ich brauchte eigentlich mehr die Unterstützung. Das habe ich später auch gemerkt, weil ich dann einfach auch freier spielen konnte und musste nicht jedes Mal nach einem Fehler irgendwie das Gefühl haben, vielleicht tauscht man, ja. Oder der ist bloß auf meinen Platz scharf. Jeder Torhüter möchte spielen. Es ist selten, dass einer sagt, nee, ich möchte nicht. Und es ist wichtig, dass man aber auch da die Persönlichkeit des Spielers beachtet, weil es kann auch dazu zu einem Leistungseinbruch kommen. Es gab auch ein paar Spieler in meiner Laufbahn, die konnten mit Druck sowas von dermaßen überhaupt nicht umgehen, auf der gleichen Position, dass die so schlecht gespielt haben, dass man dann gedacht hat, so, das macht gar keinen Sinn gerade. Und sobald der Druck weg war, hat der unfassbar Fußball gespielt. Und das wandelt sich aber langsam, aber sicher ein bisschen, dass man mehr in die Psyche des Spielers reinkommt. Das ist in England auch krass. Also in England gehen sie sehr, sehr speziell schon um. Die sind leider weiter als die Deutschen.
Inwiefern?
Weil die jetzt schon zur Individualität gehen. Das heißt, die gehen, also hier in Deutschland ist es oftmals noch so, dass die ganze Mannschaft muss laufen gehen. Macht man. Also nicht mehr bei den großen Vereinen, nicht mehr, aber oftmals in den unteren Vereinen dann ja. Aber die Engländer gehen schon viel mehr auf den individuellen Spieler, ähnlich wie es im Football ist. Ja? Der, sag mal, der Tight End trainiert nicht so wie der Running Back.
Die ja, werden da, separat da ist ja ausgenommen. Separat, so wie, sowieso Defense, Offense, die sehen ja, sich ja teilweise gar nicht.
Aber ja, ja. Dahin muss der Fußball ja. kommen, ansonsten, oder zumindest der deutsche Fußball, weil du wirst es nicht mehr anders schaffen. Der Sport wird immer schneller, immer effizienter und du bildest ja Maschinen aus. Ja, du kannst heute so viel prüfen, Muskelaktivität, Stoffwechselaktivität, Hormonaktivität, und darauf bauen diese Athleten auf. Das ist hochwissenschaftlich, aber so interessant. Du kannst viele Dinge raus, ist mit viel Geld verbunden, keine Frage, kann nicht jeder Verein machen. Aber in England hat man einfach irgendwann gesagt, ja, wenn wir 100 Millionen in eine Mannschaft investieren, müssen wir auch 50 Millionen in Staff investieren. Das ist klar. Es funktioniert nicht mehr. Das war ein toller Moment, wo Dynamo gesagt hat, wir investieren jetzt das Gleiche, was wir für einen Spieler investieren, in den Staff. Das war vor 3 oder 4 Jahren so. Sehr gut. Wichtig. Weil du brauchst auch den Physiotherapeuten, der die gewisse Qualität hat. Der rettet dir auch ein Spiel. Wichtig. Immer auch Horizont öffnen.
Die Nachspielzeit.
Ich gucke All or Nothing hier mit Tottenham Hotspur, mit José Mourinho. Ich bin ja bekennender José Mourinho-Fan, mag nicht jeder wahrscheinlich, aber ich finde ihn wirklich gut. Er ist ein Charakterkopf, ist ein wirklich herausragender Trainer, hat ja nun auch den ein oder anderen Pokal und Titel gewonnen. Gefällt mir sehr, sehr gut, und da kriegt man wirklich auch einen guten Einblick.
Jeder, der José Mourinho nicht mag und sagt, ich kann ihn nicht leiden, sollte den Fußballspieler suchen, der ihn nicht mag.
Genau.
Ich wette mit dir, du findest keinen. Es gibt diese Szene, wo der aus dem Auto steigt und zu Inter Mailand
ja.
zu dem einen Spieler alle weinen.
Richtig.
Und das sollten die Leute sehen. Weil es ist so, wenn dir ein Trainer das Gefühl gibt, dass er für dich stirbt und umgedreht auch, das ist das ein richtig geiler Trainer.
Eine großartige Szene, wo er Wahnsinn. Nach dem Champions League Titel von Inter Mailand seinen Abschied also wirklich eine Wahnsinnszene, wirklich eine Wahnsinnszene und zeigt, was das für ein großartiger Typ ist. Und er hat neulich, glaube ich, auch einem Spieler, einem ausländischen Spieler gesagt, okay, hat ihm irgendein Essen bestellt aus seiner Heimat über Weihnachten.
Truthahn, glaube ich.
Richtig.
Nee, Schwein, irgendwie sowas.
Irgendwas. Du musst nicht zu Hause kochen, du sollst wenigstens ein gutes Essen haben. Du kannst deine Leute nicht dabei haben, aber du sollst wenigstens ein gutes Essen haben. Das finde ich großartig.
Herrlich.
Und das zeigt...
Wahnsinn, ja. Auf jeden Fall. Also finde ich toll. Also du sprichst mal aus der Seele. Ich habe die Doku auch gesehen. Ich finde sie sowieso geil, weil sie auch den Football so ein kleines bisschen reflektiert. Man muss auch sagen, natürlich wird da viel geschnitten.
Klar.
Man sollte sicher jetzt auch nicht zu viel Augenwischerei betreiben, aber auch diese Szene, wo ein Spieler und also der gefrustet war, kam zu ihm in sein Büro und sagte, wir müssen mal reden. Und sagte, ja, komm rein. Und da haben die so auch debattiert, und der war auch in Rage, und der hat dann José Mourinho hat ihm überhaupt nicht das Gefühl gegeben, dass er jetzt auf ihn scheißt. So sagt, ey, pass auf, Junge, wenn du weg möchtest, gehe ich mit dir jetzt zu ihm hin und wir lösen deinen Vertrag auf. Aber in einer Ruhe oder in einer respektvollen Art, wo ich gesagt habe, wow, so habe ich den José Mourinho noch nie gesehen. Und hat mir beeindruckt, hat mir das Bild auch komplett gewandelt. So.
Sind wir einer Meinung, kurz vor Schluss noch? Super Bowl, bleibst du wach?
Oh, ich denke, ich werde es nicht schaffen. Du kennst mich, ich habe 2 Kinder.
Und Physio. Und Montag früh wieder Physio.
Ja,
und da wirst du gestreht.
Physio. Ja. Ah ja, der Frank, der nimmt mich da immer Wolle.
Und der fragt nicht. Und Benny, gestern Abend Super Bowl geguckt, das ist dem ziemlich wumper.
Ich glaube, er wäre schon. Ey, wenn du fast ein Jahr Reha machst, ich glaube, da hast du auch mal das Recht, wie so ein alter Veteranenfußballer, ja, wenn der Trainer sagt, Junge, willst du heute trainieren? Und du sagst, ey, Dicker, gestern war lange. Ja, dann sagt er, komm, der bleibt drin. Das habe ich an Heiko Scholz immer so geschätzt. Ah. Dann kam er halt und hat gesagt, Benny, wir laufen heute bloß, kannst in Dresden bleiben. Herrlich.
Ach, Scholle ist wirklich aber auch ein Unikum, muss man einfach mal sagen. Wir weichen ab, über Scholle reden wir beim nächsten Mal. Lass uns ganz kurz nochmal über Super Bowl reden, sonst ich muss jetzt noch einmal den Lanz machen, also reingrätschen. Ja, hast du wenigstens einen Tipp zum Schluss noch?
Ich hoffe, Tom Brady macht's.
Echt?
Mahomes gehört die Zukunft. Lass das Ding denn. Komm, Brady macht. Brady spielt noch, bis er 66 ist.
Er hat gesagt, er spielt auf jeden Fall noch, bis er 45 ist. Das heißt, er spielt noch
Wahnsinn,
2 Jahre.
Ey. Ja, und selbst wenn er gesund bleibt und so, alles gut. Der Mann hat ja, der kann, also es kann ja, Mahomes kann es natürlich noch schaffen, aber das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte so. Also dieser Nobody, dieser 199. Platz im Draft. Und es ist immer so, ne? Das ist das Geile an dieser Geschichte. Alle haben gesagt, der Typ schafft es niemals. Und einer sagt, ey, der hat eine Sache, was nicht jeder hat, der ist coachable. Der hört sich was an. der hört, den kannst du trainieren. Und das ist wirklich ein amerikanisches Problem, dass sobald die Picklist eins sind und die sind dann, verstehst du, die sind noch nicht fertig, aber man hat das Gefühl so, die sind fertig. Ich habe mich in den letzten Jahren oftmals damit beschäftigt, auch mit gerade mit den jungen Quarterbacks und sowas, wo du sagst, ey, immer auf der Eins, aber wer ist wirklich ein Typ?
Mahomes war ja auch erste Runde, ja. Aber nicht Nummer eins. Also das muss man sagen. Und Kansas wusste aber auch, warum sie sich den damals geholt haben. Die hatten da schon so ein Gefühl dafür. Ich glaube, man muss da auch ein Gefühl und ein Händchen haben. So.
Aber der beste Quarterback aller Zeiten ist Dan Marino, ganz klar.
Ja, der es nie geschafft hat, den Super Bowl zu.
Ja, der Beste, der es niemals gepackt
hat. Ja, das ist das große Phlegma. Ich bin gespannt. Für mich ist es so ein bisschen wie, wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt. Also das Duell ist großartig.
Komisch,
also, ja, aber ich habe keine Mannschaft, denen ich jetzt unbedingt die Daumen drücke. Ich steige aber nicht auf den Wagen drauf und sage, ich bin jetzt hier der Erfolgsfan und wechsle dann, wo jetzt Brady von New England gewechselt ist, sind ja viele dann mit nach Tampa gezogen. Das ist dann nicht so meins. Also.
Ja, aber Tampa ist so richtig für Rentner.
Ja, ja.
Aber schön, ich war in Tampa Bay mit Washington DC United im Preseason Camp. Habe ich also auch mal hingekriegt.
Und ist jetzt also, nicht das schlechteste Fleckchen Erde.
Kann man machen.
Genau.
Ich bin aber eher so. Ich bin eher nicht so der Florida-Typ. Aber ist egal.
Echt?
Das können wir das nächste Mal bestellen.
Gut, machen wir beim nächsten Mal. Wir sind schon wieder weit über die Zeit.
Ja, Benni, es war so viel laberst.
Ja, natürlich. Es war ein großer Spaß. Wir haben mit den Pasta-Rezepten angefangen und hören mit Florida auf. Also eine runde Sache. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Ciao, ciao.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.